Ihr Lieben, ich stehe in eurer Schuld. Vielleicht ist euch das gar nicht bewusst oder ihr seid zu höflich, um mir das immer unter die Nase zu reiben. Aber mir ist bewusst, dass ich euch etwas schulde. Und zwar den dritten Artikel. Den dritten Artikel des Glaubensbekenntnisses. Den ersten Artikel, ich glaube an Gott den Vater, habe ich im August 2021 gepredigt. Das war vor 3 Jahren. Und den zweiten Artikel und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, 1 Monat später. Danach Schweigen im Walde. Ein paar Psalmen und andere Bibeltexte, aber keine Fortsetzung vom Glaubensbekenntnis. Ihr hättet mich ermahnen sollen. Ihr hättet mir verbieten müssen zu sagen, das ist zu schwierig oder mir fällt dazu nichts ein. Ihr hättet sagen müssen, wer A sagt, der muss auch B sagen oder in diesem Fall C. Also kommt jetzt endlich die Predigt zum dritten Artikel mit großer Verspätung, aber sie kommt endlich. Vermutlich wisst ihr alle, wie der dritte Artikel geht. Man hat das ja damals in der Schule gelernt, ich auch. Wer in einer Landeskirche aufgewachsen ist, der kennt das Glaubensbekenntnis wie im Schlaf. Es wird jeden Sonntag im Gottesdienst zusammen gebetet. Wir Freikirchler sind da nicht so sattelfest. Einmal haben wir in meiner Gemeinde in Bayreuth das in einem Abendgottesdienst zusammen gebetet, unvorbereitet. Wir hatten es nicht an der Leinwand projiziert. Wir hatten auch keine Liederbücher ausgeteilt, wo es am Ende abgedruckt ist. Wir haben es auswendig versucht. Und beim dritten Artikel sind wir ins Stolpern geraten, wie Hürdenläufer, die eine oder andere Hürde umreißen und sich dann noch gerade ins Ziel taumeln. Wir haben es bis zum Amen geschafft, aber die einen haben dies vergessen und die anderen haben jenes weggelassen. Also der dritte Artikel lautet so: Ich glaube an den Heiligen Geist. Die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Man könnte meinen, dass die, die vor mehr als 1500 Jahren dieses Glaubensbekenntnis verfasst haben, zum dritten Artikel über den Heiligen Geist nicht viel zu sagen wussten und deshalb noch ein paar Ladenhüter hier unterbrachten, damit der dritte Artikel nicht so ungebührlich kurz ist. Also ein Sammelsurium verschiedener geistlicher Aussagen des Glaubens, die aber eigentlich mit dem Heiligen Geist nicht so viel zu tun haben. So habe ich lange gedacht. In den letzten 3 Jahren, in denen ich das Glaubensbekenntnis vorsichtig umkreist habe, bin ich aber langsam, aber sicher zu der Überzeugung gekommen, dass dem nicht so ist. Wir haben es nicht einfach mit einer Aufzählung zu tun, nicht mit einer Art himmlischen Einkaufszettel, mit dem wir kontrollieren können, Heiliger Geist vorhanden, Kirche, ja, Gemeinschaft auch, Vergebung, ewiges Leben, alles da, alles im Warenkorb. Nein. Falls wir je so etwas gedacht haben, lasst uns diese Vorstellung komplett aus unseren Gedanken verbannen. Sie ist falsch. Bekenntnisse macht man nicht wie einen Wochenendeinkauf. Man geht nicht in den geistlichen Supermarkt und nimmt hier etwas mit und da etwas mit und am Schluss noch ein Sonderangebot. Und es fehlen ja auch tatsächlich Sachen, die uns heute wichtig sind, die wir ganz bestimmt mitgenommen hätten. Also weit und breit keine Spur von den Wundern Jesu. Nichts über Heilung. Nichts über Bekehrung. Geistesgaben? Fehlanzeige. Kein Wort über Jüngerschaft. Israel? Kein Thema. Nicht mal die Bibel kommt vor. Warum dann diese Aussagen, die die Christenheit seit Jahrhunderten betet? Zuerst einmal, ein Glaubensbekenntnis ist keine Aufzählung von den Dingen, die man glaubt, sondern eine Verteidigung von Dingen, die andere nicht glauben. Die Kritiker oder Widersacher in Zweifel ziehen. Es geht also dabei um Streitsachen. Wenn wir das Glaubensbekenntnis beten und ganz besonders auch den dritten Artikel, dann haben wir es mit einem halbierten Zwiegespräch zu tun. Also wir können uns das folgendermaßen vorstellen. Wir belauschen jemand beim Telefonieren. Das kann man heutzutage überall tun, seitdem es Handys gibt. Also auf der Straße oder in Geschäften oder im Eisenbahnabteil. Wir werden unfreiwillig Zeugen von Liebesgeflüster, von Verabredungen oder schlicht und ergreifend von Nachfragen wegen des Einkaufszettels. Hier im dritten Artikel belauschen wir eine Auseinandersetzung. Und wir bekommen dabei nur die Stichworte mit. Vor allen Dingen hören wir nicht die Erwiderung, die der andere auf der anderen Seite sagt. Wir hören nur das, was der Erste in sein Telefon redet. Und das Problem ist, er hat sein Handy nicht laut gestellt. Wir können nicht mithören, was die andere Seite zu sagen hat. Also er sagt, ich glaube an den Heiligen Geist. Ja, Heiliger Geist, und dann ist Pause und man hört nur Krächzen und Knattern von der anderen Seite. Und dann wieder, ja, aber die Kirche, die weltweite Kirche. Und wieder Pause und Quäken und Rauschen. Und dann doch Gemeinschaft, die gibt es. Und so geht das hin und her und her und hin. Wenn wir wissen wollen, was denn das Gegenüber einzuwenden hat, müssen wir versuchen, die andere Position zu rekonstruieren. Wir müssen also kriminalistisch unterwegs sein. Ist das schwer? Also ich glaube, es ist nicht so schwer. Denn wenn wir sagen, ich glaube an den Heiligen Geist, kann ich mir ziemlich genau denken, was unser Gegenüber heute dazu sagen würde. Der würde sagen, aber den sehe ich nicht. Also gibt's den auch nicht. Das ist ein Naturalist, der glaubt nur, was er sieht und was er anfassen kann. Aber, könnten wir sagen, aber Liebe kann man auch nicht sehen. Aber man spürt sie. Wenn du verliebt bist, dann steht die Welt auf dem Kopf. Du könntest die ganze Welt umarmen. Und der Heilige Geist erfüllt mich mit der Liebe Jesu. Und ich kann singen und ich kann beten mit Freude. Und er überbrückt den garstigen Graben der Geschichte. Und dadurch ist mir Jesus ganz nah. Das ist ja gut und schön für dich, könnte der Kontrahent sagen. Aber ich spüre nichts davon. Liebe Freunde, das ist ja auch kein Wunder. Wenn jemand, der nicht mit Gott auf Du und Du ist, der nicht mit ihm im Reinen ist, Gott in sich selber sucht, was soll er da finden, außer Ungewissheit, Angst und gähnende Leere? Nein, sagt das Bekenntnis, wenn du Gott begegnen willst, dann darfst du nicht in dich selber hineinsehen, sondern da musst du sehen, was der Heilige Geist in der Welt um uns herum tut. Die christliche Kirche, das ist sein Werk. Er hat sie aus der Taufe gehoben, am ersten Pfingsttag Er hat sie gehegt und gepflegt, er hat sie wachsen lassen gegen jede Wahrscheinlichkeit. Er hat sie auf allen Kontinenten verbreitet. Er hat sie in alle Staatssysteme einsickern lassen, subversiv alle Kulturen mit ihr durchsetzt. Er hat sie über viele Jahrhunderte bewahrt, auch in schrecklichen Verfolgungen bis heute. Er hat das Bekenntnis zu Jesus in ihr lebendig gehalten. Und wir wissen, dass der Herr damit seine Verheißung wahrgemacht hat, nämlich, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht überwinden werden. Matthäus 16, Vers 18. Jetzt könnte unser Gegenüber wieder eine lange Antwort ins Telefon sprechen und ich kann mir denken, was er erwidert. Er würde wahrscheinlich sagen, dass die Kirche doch eine ganz und gar menschliche Angelegenheit sei. Altmodisch, autoritär, engstirnig, wie sie mit Frauen umgeht, ein Skandal, überhaupt die Skandale. Wasser predigen und Wein trinken, das sind mir die richtigen. Und die Uneinigkeit und die vielen Spaltungen und was allem noch die Krone aufsetzt, die Kirchensteuer. Eine schöne Wirkung des Heiligen Geistes. Ihr Lieben, bevor wir zur Verteidigung anheben, müssen wir erstmal ganz still sein. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir auch nicken. Denn es ist da wirklich vieles nicht gut gelaufen. Und es läuft auch heute noch nicht gut. Ja, wir sind wirklich Sünder. Und wir müssen dazu stehen. Die Kirche ist keine reine Braut, wie Gott sie sich vorstellt. Er wird das auch richten, ohne Frage. Aber, könnten wir sagen, wir glauben trotzdem an diese besondere Gemeinschaft unter gläubigen Leuten. Wir haben das erlebt. Und das ist definitiv ein Wirken des Heiligen Geistes. Daran kann man ihn erkennen. Wir haben Leute getroffen, die uns vorher fremd waren. Und wir waren sofort ein Herz und eine Seele mit ihnen, weil wir gemerkt haben, wie sehr sie Jesus lieben. Wir haben erlebt, wie diese Leute mit uns geteilt haben. Wie sie für uns beteten. Wie sie mit uns lachten und weinten, uns Zeit schenkten. Und es spielte keine Rolle, ob das Deutsche oder Ausländer waren, ob sie arm oder reich waren. Auch zwischen den Generationen ist da eine Brücke. Die Alten fragen nach den Jungen und die Jungen interessieren sich für die Älteren. Wir haben sowas woanders noch nie erlebt. Ihr Lieben, hier müssten wir eigentlich merken, dass wir das nicht nur bekennen können, sondern dass uns das Bekenntnis zu der Gemeinschaft auch in die Pflicht nimmt und uns in Bewegung setzen muss. Schließlich liegt das im Interesse des Heiligen Geistes. Er will uns Dampf machen. Er gibt uns Energie. Er beflügelt uns und er stört uns, wenn wir uns auf die faule Haut legen und die anderen einfach vergessen. Er zaubert ein Lächeln auf unsere Lippen, wenn wir uns wiedersehen. Er gibt uns ein gutes Wort für unseren Nächsten. Und er schafft die Sehnsucht in uns, dass wir uns sehen und nicht einfach zu Hause bleiben. Die Gemeinschaft ist die Antwort auf die Einsamkeit in unserer Gesellschaft. Und wieder raschelt und rumort es in der Leitung und der Kritiker ärgert sich über so viele weiche Argumente. Er sucht ein Haar in der Suppe und er sucht die Flecken auf der weißen Weste und die findet er natürlich. Und das tun wir ja selber auch. Denn uns ist ja schmerzlich bewusst, wo wir nicht genügen und wo wir hätten mehr tun sollen. Nicht genug, und zu wenig, wird er uns vorhalten. Glänzende Fassade, aber dahinter Spinnweben und Müll und unverarbeitete Konflikte. Ja, das ist richtig, müssen wir zugeben, aber wir haben noch einen Pfeil im Köcher. Wir haben einen Joker und der heißt Vergebung. Mit dem macht der Heilige Geist aus Dreck Gold und aus Wasser Wein. Denn durch ihn sind wir verbunden mit Jesus am Kreuz, der da sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und damit können wir jeden Morgen neu starten. Ein ausgeglichenes Konto. Und damit du, lieber Zweifler, nicht denkst, dass das eine ganz billige Masche ist, erzähle ich dir eine Geschichte. In einer meiner früheren Gemeinden gab es eine Schwester, in deren Leben sich ein ganz furchtbares Drama abgespielt hat. Ihre Tochter, eine junge, hübsche Frau, war im Streit mit ihrem Freund, von dem Freund grausam ermordet worden. Und anschließend hat er sie verbrannt. Das ist natürlich und zum Glück nicht verborgen geblieben. Die Polizei hat ihn gesucht und gejagt überall und schließlich wurde er verhaftet. Es gab einen aufsehenerregenden Prozess. Alle Zeitungen haben davon berichtet und er wurde zu einer langen Gefängnisstrafe verurteilt. Trotzdem ist die Mutter nicht zur Ruhe gekommen. Kann man sich ja vorstellen. Etwas hat sie gequält. Sie hat sich nämlich gefragt, wie geht es dem Täter, wie wird er mit seiner Schuld fertig? Irgendwann hat sie beschlossen, sie will ihn im Gefängnis besuchen. Ihr könnt euch vorstellen, dass das ein schwieriges Unterfangen war. Die Psychologen haben ihr abgeraten. Die Gefängnisleitung hat ihr abgeraten. Wir als Gemeinde haben ihr abgeraten. Trotzdem hat sie eine Besuchserlaubnis erwirkt und ist dann in die betreffende Stadt gefahren, wo der Täter einsaß. Als sie zurückkam, waren wir natürlich alle neugierig und haben sie gefragt, wie geht's dir? Was ist geschehen? Wie hast du das verkraftet? Und sie antwortete, ja, ich habe ihn gesehen. Wir haben lange miteinander gesprochen. Wir haben zusammen geweint. Und dann habe ich ihm vergeben. Ihr Lieben, hier stocke ich genau wie an dem ersten Tag, wo ich das erfahren habe, weil das etwas ist, was so gegen unser Erlebnis und Gefühlsfeld spricht. Eine Mutter vergibt dem Mörder ihrer Tochter. Was für eine gewaltige Kraft entfaltet sich da? Ich glaube an den Heiligen Geist. Möglicherweise hat es unserem Gegenüber am Telefon für einen Moment die Sprache verschlagen. Vielleicht muss er sich neu sortieren. Und so haben wir die Gelegenheit, noch eins draufzusetzen. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Auch das geht auf das Konto des Heiligen Geistes. Er kann das. Er haucht einen mausetoten Leichnam an. Und erst weicht die Starre und dann wandelt sich die Leichenblässe in rosarot. Die Augen öffnen sich, das Bewusstsein kehrt zurück. Die Brust hebt sich zum ersten Atemzug, er richtet sich auf, er steht auf, er tritt aus dem Grab. So war es bei Jesus. Und so wird er es bei denen tun, die zu Jesus gehören, versprochen. Ich lebe und ihr sollt auch leben, sagt Jesus Christus. Johannes Evangelium Kapitel 14, Vers 19. Zugegeben, dies ist der am wenigsten geglaubte Satz unter den Christen. Auferstehung des Leibes und das ewige Leben, das ist so weit weg. Davor gibt es so viel zu erleben, so viel zu genießen, so viel zu wünschen. Und das Hier und Jetzt redet so laut. Erst betet man, wenn man jung ist, um die Liebe des Lebens. Wenn sie dann da ist, betet man für die Kinder, dann für die Arbeit und das Geld, damit es mehr werde, für den Urlaub und für die Reisen bis an die Enden der Erde. Schließlich sorgen wir uns für die Gesundheit, beten für die Chemotherapie, dass sie hält, was sie verspricht. Wir wünschen uns Enkel und Urenkel und dass es ihnen gut gehe, ein langes Leben, gutes Essen, gesunde Zähne, weniger Rücken, Zinsen auf das Ersparte und wir stehen erschüttert an den Gräbern von Freunden und klagen laut über die Kürze des Lebens und vergessen die große Verheißung des Zukünftigen. Der Apostel Paulus allerdings schreibt an die Christen in Philippi: Es zieht mich nach beiden Seiten. Ich möchte am liebsten aus diesem Leben scheiden und bei Christus sein. Das wäre auch bei weitem das Beste. Aber es ist wichtiger, dass ich noch hier ausharre, weil ihr mich braucht. Ich erinnere mich noch an die Pastorentagung vor ungefähr 40 Jahren. Ich war damals ganz frisch dabei. Einer von den alten, ehrwürdigen Pastorenbrüdern hat die Abschlusspredigt gehalten und er sagte, ich erinnere mich noch dran wie heute: Brüder, warum habt ihr so viel Angst vor dem Sterben? Ich glaube an den Heiligen Geist. Das ist wie ein Depot auf der Bank. Ein Depot, das wir lange vergessen hatten, was aber still und heimlich an Wert zugelegt hat und jetzt, wo wir es wiederentdecken, sich als ein Schatz erweist, der über alle Maßen kostbar ist und durch nichts aufzuwiegen. Woran glaubst du denn? Fragen wir jetzt unseren Gesprächspartner auf der anderen Leitung, auf der anderen Seite. Was wartet denn auf dich am Ende? Und ich sage es mal mit einem Zitat des früheren Patriarchen Athenagoras von Konstantinopel: Ohne den Heiligen Geist ist Gott fern, bleibt Christus in der Vergangenheit, ist das Evangelium ein toter Buchstabe, die Kirche ein bloßer Verein, die Autorität eine Herrschaftsform, die Mission Propaganda, die Liturgie eine Geisterbeschwörung und das christliche Leben eine Sklavenmoral. Aber mit dem Heiligen Geist ist es Leben aus den Toten. Und jetzt muss ich mich fragen, und du dich sicher auch, was hält mich ab, mit vollem Herzen in dieses Bekenntnis einzusteigen, schwankend vielleicht, manchmal auch zweifelnd, aber mit der Hoffnung, dass Gott Wort hält und der Heilige Geist mich mit dem Glauben neu geboren sein lässt und mir diese große Verheißung gibt. Ja, ich glaube an den Heiligen Geist. Die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Amen. Amen.